Herzlichen Dank, Herr Dr. Mattner, für die freundliche Einführung. Gestatten Sie mir vorweg nur zu sagen, es hätte mich auch unglaublich gereizt, bei der vorherigen Podiumsrunde mit dabei zu sein, weil Sie haben ja dort intensiv etwas diskutiert, was wir als Bundesumweltministerium federführend eingebracht haben, nämlich das Energiekonzept der Bundesregierung. Aber das nur in Klammern gesetzt. Sehr geehrter Dr. Mattner, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Rothaus aus meiner Heimatstadt Köln. Es ist doch immer schön, wie viele Rheinländer sich dann doch auch in München finden. Frau Professor Schulte-Fortkamp, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass die Stiftung Lebendige Stadt uns heute, das Bundesumweltministerium, auch zu einem Thema eingeladen hat, das ein wirklich wahrlich wichtiger Bestandteil unserer Lebensqualität in den Städten auch widerspiegelt und darstellt, nämlich dem Schutz vor Lärm. Ruhe zu erhalten bzw. wiederherzustellen wird im hektischen, oftmals ganz lauten Alltag unseres Lebens, unserer Städte immer wichtiger. Unser Ohr nimmt Geräusche in unserer Umgebung ganz bewusst wahr, auch im Schlaf, und verarbeitet sie dann zu Informationen oder in Informationen. Und Lärm ist dabei jedes wirklich unerwünschte, gesundheitsschädliche Geräusch. Lärm beeinträchtigt das menschliche Wohlbefinden. Starke Lärmeinwirkungen oder dauerhafter Lärm können die Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen oder sogar dauerhaft krank machen. Ich glaube, das erzähle ich Ihnen und uns allen nichts Neues. Das wissen wir aus relativ häufigem Erleben. Es gilt als sicher, dass Lärm über die Aktivierung unseres Nervensystems und die Ausschüttung von Stresshormonen Kreislauf- und Stoffwechselvorgänge ungünstig beeinflusst, das auch wiederum zu gesundheitlichen Schäden führen kann. Körperliche Reaktionen treten unbewusst auch im Schlaf oder bei Personen auf, die meinen, sich an den Lärm eigentlich gewöhnt zu haben. Aber schon bei Dauerschallbelastungen außerhalb der Wohnung von 65 dB können bei Bewohnern in Gebieten mit hoher Umgebungslärmbelastung zu hohem Blutdruck und Herzinfarkt führen. Nach Schätzungen des Umweltbundesamts, Sie haben es ja eben, Herr Dr. Mattner, schon in anderem Zusammenhang zitiert, können jährlich bis zu 4.000 Herzinfarktfälle auf den Straßenverkehrslärm zurückgeführt werden. Doch nicht nur der Dauerlärm, auch einmalige Ereignisse mit sehr hoher Schallintensität, Feuerwerksknallen beispielsweise, Spielzeugpistolen, können unmittelbar zu dauerhaften Hörstörungen führen. Das reicht vom Verlust, vom kurzfristigen Hörverlust bis zu einer dauerhaften Schwerhörigkeit. Also Fazit, die Bekämpfung von Lärm ist daher auch ein Schwerpunktthema des Umweltschutzes. Und unter den Umwelteinflüssen, durch die sich Menschen in ihrem Wohnumfeld gestört fühlen, ist der Verkehrslärm seit vielen Jahren ein trauriger Spitzenreiter. Das ist eben auch das Repräsentativergebnis einer Umfrage Umweltbewusstsein in Deutschland, die seit 92 jedes Jahr bei Erwachsenen im Auftrag des Umweltbundesamtes durchgeführt wird. 60% der Bevölkerung fühlen sich durch Verkehrslärm belästigt, Straßenverkehrslärm, 30% durch Luftverkehrslärm, 23% durch Schienenverkehrslärm. Wie stark allerdings, und das ist etwas, das uns auch politisch sehr stark zu denken geben sollte, wie stark die Belästigung durch die jeweilige Lärmquelle sein kann, hängt auch von der Wohngegend ab, in der man lebt. Ruhe wird als ein sehr wichtiges Qualitätsmerkmal einer Wohnung, eines Hauses betrachtet und spiegelt sich daher auch oft in den Mietpreisen der jeweiligen Gegend, des jeweiligen Viertels tatsächlich wieder. Und daraus kann sich dann, und das ist eine Aufgabe, die wir in der Politik sehr ernst nehmen müssen, eine sehr sozial ungleiche Verteilung von Lärmbelästigungen ergeben. Zahlungsschwächere oder wie auch immer anders benachteiligte Bevölkerungsgruppen leben häufiger in lärmbelasteten und dementsprechend niedrigpreisigeren Wohnlagen. Hohe Lärmbelastungen können also eine wesentliche Ursache dafür sein, dass städtische Gebiete auch ihre Attraktivität als Wohn- und Lebensraum verlieren. Die Menschen wandern an den Stadtrand ab und tragen damit zum erhöhten Flächenverbrauch bei. Auch das ist ein Thema des Umweltschutzes. Wir haben zurzeit in Deutschland über 100 Hektar täglichen zusätzlichen Flächenverbrauch, der sich natürlich auch wieder widerspiegelt, was Arten, Pflanzen etc. Vielfalt betrifft. Eine engagierte Lärmbekämpfung kann Missstände beseitigen und entscheidend dazu beitragen, dass unsere Städte lebenswert bleiben oder eben wieder lebenswert werden. Die EU-Umgebungslärmrichtlinie, Herr Dr. Mantner hat sie ja gerade eben schon erwähnt, schreibt vor, Lärmkarten und Lärmaktionspläne zu erstellen. Oberbürgermeister Rothaus wird ja gleich darauf in seinem Beitrag noch mal sehr dezidiert darauf eingehen. Und das wird mich im Übrigen für Köln interessieren, weil ich ja da lebe. Das schafft erstmals ein sehr objektives Bild über das Ausmaß der Belastung. Deutschland hat die erste Stufe der Lärmkartierung abgeschlossen. Es wurden immerhin 17.000 Kilometer Hauptstraßen, 4.400 Kilometer Haupteisenbahnstrecken, 9 Großflughäfen, 27 Ballungsräume erfasst. Und die daran anschließende Lärmaktionsplanung ist allerdings noch im vollen Gange. Allein an den Hauptverkehrsstraßen, um daraus weiter zu zitieren, sowie in Ballungsräumen leiden 1,8 Millionen Menschen unter Straßenverkehrslärm mit Pegeln größer 65 dBA. Nachts sind dort immer noch 2,0 Millionen Menschen mit Pegeln größer 55 dBA betroffen. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen wiederum fordert, dass möglichst bald der gemittelte Pegel von nicht mehr als 65 dBA über Tag, 55 nachts überschritten werden sollte. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ihre Aussagen zu nächtlichen Lärmbelastungen überarbeitet und empfiehlt in ihren Night Noise Guidelines for Europe vom Oktober des vergangenen Jahres langfristig sogar einen Mittelpegel von 40 dBA. Die Bekämpfung des Umgebungslärms, vor allem des Verkehrslärms, erfordert daher verstärkte Anstrengungen. Ich hatte in der vergangenen Woche auch ein Gespräch dazu mit den Umweltministern der Bundesländer und den kommunalen Spitzenverbänden, welche Anstrengungen, wie wir das erreichen können. Meine Damen und Herren, bei der Bekämpfung des Verkehrslärms ist ein besonders enges Zusammenwirken zwischen Umwelt- und Verkehrspolitik unerlässlich, wenn die Belange des Lärmschutzes gegenüber den Mobilitätsbelangen von Wirtschaft und Gesellschaft auch zur Geltung gebracht werden sollen. Es ist ja so, wie wir eben bei dem Energiethema es gehört haben, ist es ja eine ständige Abwägung, wo wir jetzt den Kurs finden müssen, wie wir damit umgehen, dass es nicht zu Behinderungen auch von Mobilität geht, wenn wir sagen, wir wollen wirksam Straßenverkehrslärm oder Eisenbahnverkehr bekämpfen. Wir haben im Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode niedergeschrieben, den Lärmschutz zu verbessern und auszuweiten. Es soll den Mobilitätsbedürfnissen Rechnung getragen werden, aber gleichzeitig sollen auch die Anforderungen des Lärmschutzes wie auch des Klima- und Umweltschutzes und der Verkehrssicherheit berücksichtigt werden. Und deshalb sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Beispielsweise, um dem Straßenverkehrslärm entgegenzuwirken, setze ich mein Haus im Ressortkreis dafür ein, dass auf europäischer und internationaler Ebene die Geräuschanforderungen an Kraftfahrzeuge und Krafträder sowie an Reifen entsprechend dem Stand der Technik zur Emissionsbegrenzung fortgeschrieben werden. Auch deshalb, Herr Mattner, ist es ja, glaube ich, eine gute Idee, dass Sie hier bei BMW tagen. Hier kann man sicherlich noch einiges lernen, beziehungsweise was hier schon entwickelt worden ist. Auch die Entwicklung und Nutzung sehr leiser Fahrbahnbeläge sowie die Verbesserung verkehrsberuhigender Maßnahmen stellen sicherlich wichtige Handlungsfelder zur Bekämpfung des Straßenverkehrslärms dar. Für den baulichen Schallschutz, also das heißt Schallschutzwände, Schallschutzfenster an bestehenden Bundesfernstraßen, ist das seit längerem in Deutschland erfolgreich laufende Sanierungsprogramm durch eine weitere Verschärfung der Sanierungswerte zu verbessern, um auch weniger hochbelastete Bereiche zu betreffen. Unsere umweltpolitischen Bemühungen stehen außerdem für eine Verbesserung des baulichen Schallschutzes an bestehenden Eisenbahnstrecken. Aufgrund der sehr hohen Lärmbelastung an vielen Streckenabschnitten muss die Durchführung des Lärmsanierungsprogramms beschleunigt werden, auch vor dem Hintergrund, und das ist ja auch etwas, was wir wollen, dass die weitere Steigerung der Güterverkehrsleistungen zu einem großen Teil auf der Schiene abgewickelt werden soll. Und ferner ist neben der auf europäischer Ebene erforderlichen Fortschreibung der Geräuschanforderungen an neue Fahrzeuge die nationale Umrüstung der Güterwagen der Bestandsflotte mit leiser Bremstechnik, sogenannte Flüsterbremsen, eine vordringliche Maßnahme zur Lärmbekämpfung. Ein sicherlich immer wieder heftig diskutiertes Thema ist natürlich der Fluglärm. Wir kennen das aus Köln, wir kennen es sehr aktuell im Moment über die Flugroutenbestimmung in Berlin-Brandenburg, was den neuen Flughafen in Schönefeld betrifft. Und wir erleben dort auch hautnah Bürgerinitiativen, die sich dort gebildet haben und natürlich sehr berührt darüber sind, dass sich die Flugrouten, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, geändert haben und jetzt plötzlich der neue Flughafen über sehr stark bebautes Gebiet angeflogen wird bzw. von dort abgeflogen wird. Die Weltluftfahrtorganisation hat mit dem Balanced Approach ein sehr wichtiges Konzept für einen wirksamen Schutz vor Fluglärm geschaffen. Die vier Hauptelemente, nämlich Reduzierung des Fluglärms an der Quelle, lärmmindernde Betriebsverfahren und lärmbedingte Betriebsbeschränkungen sowie Maßnahmen zur Flächennutzungsplanung, müssen allerdings in Deutschland insbesondere für einen besseren Schutz der Nachtruhe konsequenter umgesetzt werden. Und ich weiß auch, wovon ich spreche. In meinem Wahlkreis ist der Köln-Bonner Flughafen, der insbesondere nachts einen intensiven Flugverkehr hat, mit massiven Auswirkungen auf die benachbarten Regionen, weniger auf das Stadt-Kölner Gebiet als auch auf die umliegenden Gebiete. Und ich denke, es ist ein wichtiger Schritt, dass jetzt gesagt wird, man möchte den reinen Tourismusflugverkehr in der Nacht jedenfalls weitgehend aus den Kernruhezeiten heraushalten. Im Jahr 2007 ist die Novelle des Fluglärmgesetzes in Kraft getreten. Und damit hat das Bundesumweltministerium bereits für die lärmbelastete Umgebung der größeren zivilen und militärischen Flugplätze in Deutschland deutlich weitergehende Ansprüche auf baulichen Schallschutz für Wohngebäude festgelegt. Ich sage da immer in Klammern zu, das ist toll, dass wir diesen Schallschutz haben, auch das Engagement der Flughäfen. Aber was nützt mir das alles, wenn ich nachts mal unter einer bestimmten Flugroute lebe und schlafe und im Sommer die Fenster nicht mehr aufmachen kann? Also dies müssen wir auch berücksichtigen, wenn wir über Schallschutz etc. sprechen. So, jetzt lassen Sie mich zum Abschluss, ich sehe schon das Gelb, noch kurz von ein, zwei Beispielen berichten, die dem Lärmschutz in der Stadt eine gute Hilfestellung bieten können. Im Rahmen unseres geförderten Projekts Silent City hat die Europäische Akademie für städtische Umwelt ein Handbuch zur kommunalen Lärmminderungsplanung erstellt. Dieses Handbuch soll Kommunen helfen, die EU-Umgebungslärmrichtlinie effektiv in die Praxis umzusetzen. Und darüber hinaus erläutert es auch für die Bürger die Grundlagen der Umgebungslärmrichtlinie, gibt Hinweise für die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Aufstellung der Lärmaktionspläne. Das Handbuch konzentriert sich auf den Umgang mit dem Straßenverkehrslärm in den Städten, denn dort sind bei erfolgreicher Umsetzung der Aktionspläne die größten Lärmminderungseffekte bezogen auf die Zahl der betroffenen Menschen zu erwarten. Am Beispiel einer Modellstadt, eben Silent City, ruhige Stadt, werden einzelne Maßnahmen und Schritte, deren Abfolge und Wirksamkeit sowie die Auswirkungen der Lärmminderung auf andere Bereiche, Stichwort Immobilienpreise, konkretisiert und in einem beispielhaften Aktionsplan zusammengefasst. Weiterhin werden Empfehlungen gegeben für erfolgreiche Vorgehensweise bei Lärmminderungsplanung und Hinweis auf weitere Informationsquellen gegeben. Es sind im Sommer fast alle deutschen Städte mit mehr als 250.000 Einwohnern befragt worden, die von der ersten Stufe der Umgebungslärmrichtlinie betroffen sind. Eine Reihe von Kommunen wurden in Workshops eingeladen und befragt, auch über ihre Erfahrungen zu berichten und ihre Erfahrungen entsprechend auszutauschen. Es hat entsprechend Regionalkonferenzen in Berlin, Düsseldorf, Wiesbaden, Hannover und Oldenburg stattgefunden. Ein ganz besonderes Problem ist, ich habe es schon mehrfach erwähnt, der Straßenverkehrslärm in Ballungsräumen und wie dort die Minderungspotenziale erschlossen werden können. Wir haben mit dem Bundesumweltamt, und ich mache gleich Schluss, keine Sorge, damit Sie wieder in den Zeitplan bekommen, ich sehe schon hier die rote Ampel, wurde im Auftrag des Umweltbundesamts die Erschließung von Lärmminderungspotenzialen am Beispiel von Hamburg, ist ja eben schon mehrfach erwähnt worden, als, ich sage jetzt mal, grüne Stadt, aufgezeigt. Und die Untersuchungen zeigen uns sehr deutlich, welchen Nutzen, welche Wirkungen erzielt werden können mit einer bewussten Lärmaktionsplanung. Über Ergebnisse darüber können Sie sich auch beim Umweltbundesamt genauer informieren. Lassen Sie mich nur zum Abschluss noch mal unser Ziel herausstellen, nämlich die akustische Lebensqualität in unseren Städten zu erhöhen und dauerhaft zu sichern. Weitere Anregungen, wie wir dieses Ziel erreichen können, werden Sie sicher noch heute Nachmittag weiter hören. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf weiter intensive Beratung im Sinne des Lärmschutzes. Herzlichen Dank.